Das ist Power, oder? Das hat man so richtig Kraft. Also Daniel, wenn du nachher im Lobpreis spielst, weißt du Bescheid. Wir alle lieben es, wenn die Dinge Kraft haben, wenn sie voller Power sind. Ich mag mein iPhone viel mehr, wenn es 100% Akku hat, als 5%. Manche mögen es, wenn unter der Motorhaube so richtig Power, wir nennen es PS, steckt. Und wir mögen uns selber viel mehr, wenn wir merken, dass wir voller Power, voller Kraft, voller Leidenschaft sind, als wenn wir irgendwie so müde daherkommen und schlapp sind. Und in der Küche steht schon lange kein Handrührgerät mehr, sondern der Thermomix. Der hat so richtig Power und volle Kraft. Wir lieben es. Wir lieben es, wenn Dinge voller Power und Kraft sind. Und wenn wir diese neue Predigtreihe heute starten, übernatürlich, dann widmen wir uns einem Buch im Neuen Testament, wovon ich glaube, dass es die größte Kraft, die größte Power hat von allen Büchern im Neuen Testament, die Apostelgeschichte. Wir erleben, wir erfahren, wir hören davon und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist kommt, wie die volle Kraft Gottes hier auf die Erde kommt und wie er Raum nimmt in den Herzen von einzelnen Menschen und wie Dinge passieren, für die man nur eine Beschreibung hat. Übernatürlich. Sie passen in kein Muster, in kein Denken von Raum und Zeit, in kein menschliches Denken. Sie sind übernatürlich. Und wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, dann ist das Ergebnis atemberaubend. Und wir wollen uns heute die ersten beiden Kapitel der Apostelgeschichte anschauen. Keine Sorge, wir werden sie nicht Vers für Vers lesen. Das wäre ein bisschen viel. Aber natürlich, logisch, heute an Pfingsten wollen wir schauen, was ist da passiert. Es ist erstmal kurz vor Himmelfahrt und Jesus ist mit seinen Jüngern. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern ist, dann passiert meistens etwas. Wir lesen in Apostelgeschichte 1. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies Jesus seine Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt hier, wartet hier, der Geist Gottes kommt. Das ist wie im Tatort, wenn die Ermittler sagen, bleiben Sie hier in der Stadt, halten Sie sich zu unserer Verfügung. So muss man sich das vorstellen, dass Jesus sagt, haltet euch für den Heiligen Geist zur Verfügung. Und er sagt ihnen auch, ich habe euch schon alles über ihn erzählt, das stimmt. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, bevor er gekreuzigt wurde, da berichtet der Evangelist Johannes in den Kapiteln 14 bis 17 seines Evangeliums, dass Jesus mit seinen Jüngern redet. Und in diesen insgesamt 4 Kapiteln sagt Jesus so viel über den Heiligen Geist wie an keiner anderen Stelle, wo es uns überliefert ist im Neuen Testament, dass er über den Heiligen Geist redet. Und Jesus sagt, bleibt hier, wartet, der Geist Gottes kommt, nicht auf die große Masse nur, so mein Volk wird erfüllt, nein, jeder Einzelne. Das werdet ihr alles bekommen, wovon ich euch erzählt habe. Zusammengefasst, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, mit ihm getauft werden, und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Ich sage ja, mit Jesus essen, das kann mitunter gefährlich sein. Die Jünger, die haben sich vielleicht gerade so schön eingerichtet in Jerusalem, haben sich gerade mit einer sehr turbulenten Zeit, die hinter ihnen lag, so mit Kreuzigung und Auferstehung und Jesus doch wieder da und Jesus geht jetzt wieder, irgendwie so ein bisschen eingerichtet. Und dann redet Jesus davon, bis ans Ende der Welt werdet ihr gehen. Es ist so, als ob wir uns jetzt nach einem knappen Jahr uns hier so schön eingerichtet haben, uns langsam heimisch fühlen und dann sagt Jesus, jetzt ab ins Schwabenland. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet mit ihm getauft werden. Und genau das passiert. Das passiert dann einige Tage später. Und wir lesen es in Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ein gewaltiger Sturm, der das ganze Haus erfüllt. Ein Brausen, Feuerzungen. Okay, wir haben die Geschichte schon so oft gehört, ne? Also wir finden das nicht mehr so ganz crazy oder so. Aber lasst uns doch mal zum ersten Pfingsten hingehen. Ein Haus voller Sturm und Brausen und Feuer auf den Köpfen. Also gut, wir machen einfach mal weiter. Wir werden schon noch merken, dass das, was dort passiert, übernatürlich ist. Und wenn Übernatürliches geschieht, werden Grenzen des Natürlichen durchbrochen. Was muss das für ein Moment gewesen sein für die Jünger damals? Und es waren ja mehr als nur die 12. Sie hatten in der Zwischenzeit Matthias nachgewählt für Judas. Es waren mehr als diese 12 versammelt. Was hier geschieht, übersteigt den Menschenverstand bei weitem. Deswegen habt ihr jetzt vielleicht gerade so ein bisschen, ja, vielleicht seid ihr auch einfach noch müde, das kann auch sein. Aber kein Wunder ist die Reaktion der Menschen, wie es die Bibel dann einige Verse weiter beschreibt, dass sie in Scharen hinzuströmen und verwirrt sind. Sie sind verwirrt und wollen gucken, was da passiert. Und so ist das, wenn der Heilige Geist wirkt. Dann kann erstmal ein Moment kommen, in dem wir uns fragen, was ist das? Ich kenne das nicht. Klar, es ist ja auch nicht natürlich, es ist übernatürlich. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann können wir schon mal ins Staunen kommen, ins Fragen, was das denn ist. Und die Jünger fingen an, in Sprachen zu reden, die sie nie gelernt haben. Die meisten von ihnen waren ganz einfache Männer und plötzlich reden sie in ganz anderen Sprachen. Mal im Ernst, wenn in meiner Nachbarschaft so etwas passieren würde, also meine Nachbarschaft ist ja hier so, ne? Einfach rausgehen, manche von euch wohnen in meiner Nachbarschaft, aber seid mal dahingestellt. Wenn ihr jetzt eines Tages einfach mal so auf die Straße rennt und in allen möglichen Sprachen irgendetwas redet, was ich nicht verstehe, weil ich die Sprache nicht kann, und das passiert so mitten am Tag und irgendwie merke ich noch, dass euer Haus irgendwie, also dass dann ziemlicher Wind rauskommt, da würde ich auch fragen, was habt ihr geraucht und getrunken? Ich kann die Menschen so gut verstehen, was sie da erlebt haben. Das übersteigt ihre menschlichen Verstandesgrenzen. Und dass die sagen, hey, die haben einen Sitz. Also gut, sie haben gesagt, sie sind voll des süßen Weins, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ich kann sie so gut verstehen. Und ein paar Verse später lesen wir auch von den verschiedenen Sprachen, die die Jünger gesprochen haben, die sie nie im Leben lernen konnten. Pater, Meder und Elamiter, Menschen aus Kappadokien, aus Pontus, Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten, verstanden plötzlich in ihrer Sprache, was sie da so erzählt haben. Ganz viele Sprachen haben sie gesprochen. Und wisst ihr, welche Sprache wohl die wichtigste war? Ich nenne sie die Herzenssprache. Als Menschen kennen wir das ja, wenn wir den Eindruck haben, dass wir mit einem anderen Menschen mit dem Herzen verbunden sind. Die Person, die dich nur anschauen muss und genau weiß, was du jetzt sagen willst. Den Mund musst du gar nicht aufmachen, aber sie kennt dich durch und durch. Die Person, die du nachts um 3 anrufen kannst, egal warum. Die Person, die zu dir steht, die dich unterstützt, die dich liebt, egal was du in deinem Leben getan hast und noch tun wirst. Die Person, die dir jetzt gerade durch den Kopf geht. Dein Partner, dein Freund, eine Freundin, deine Kinder, deine Eltern. Wie sah das Glaubensleben der Jünger damals aus? Lass uns das einen Moment vor Augen halten. Die Jünger kamen allesamt aus dem jüdischen Glauben, aus dem jüdischen Kontext. Und diese jüdische Tradition bestand aus vielen Normen, Gesetzen, Regeln und Vorschriften, mehrere hundert. Es gab wenig, ich sage nichts, aber es gab nur wenig Freies, Spontanes, Herzliches. Vieles war bestimmt von Ritualen und aus der Tradition herkommend. Natürlich, die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs, das prägt mit Sicherheit. Also Also mich würde es wahrscheinlich sehr prägen. Und trotzdem waren sie in ihrem Glauben, in ihrer Kultur verhaftet, die doch sehr formelhaft und voller Tradition war. Und diese Jünger erleben zum ersten Mal diese Herzenssprache, weil sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie werden verändert. Ihr Leben, ihr Glaube ist von jetzt ein ganz anderer, als sie es gewohnt waren mit ihren, wie viel auch immer, 17, 18, 20 Jahren. Aus etwas, was aus vielen Regeln und Normen bestand, wurde plötzlich mit Leben erfüllt. Und das nenne ich die Herzenssprache, die wichtigste war, weil sie plötzlich mit Gott auf Herzenslänge, nicht nur auf Wellenlänge, sondern auf Herzenslänge waren. Was das heißt, darüber schreibt der Apostel Paulus im 8. Kapitel seines Römerbriefs. Und dort sind wunderschöne Beschreibungen dessen, was dort geschah und was der Heilige Geist tut. In Römer 8, Vers 11, nun ist er der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wenn ich euch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen muss, dass ihr noch ein bisschen fitter und wacher werdet heute Morgen, dann lasst mich euch das sagen. Der Geist, der in uns wohnt, wenn du mit Jesus lebst, ist der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn das mal nicht übernatürlich ist. Oder einige Verse später, ein ganz kurzer, aber prägnanter Satz. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das wäre so der Moment, wo ihr ein bisschen Halleluja und cool und super schreiben könnt. Okay, ihr lacht wenigstens, ihr seid da, das ist gut. Du bist ein Kind Gottes. Ich komme darauf noch zurück. Aber stell dir mal vor, du müsstest dein Leben leben ohne diese Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Und du müsstest dich fragen, wer bin ich eigentlich? Und noch ein Vers aus dem 8. Kapitel. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Oder wisst ihr, wie man richtig betet? Ich weiß es nicht. Meine Gebete, die sind manchmal schlimm für einen deutschen Lehrer. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich beten soll. Und dann sage ich halt einfach, was mir so auf dem Herzen liegt. Und das nenne ich diese Herzenssprache. Und genau das haben die Jünger das allererste Mal erlebt, dass sie plötzlich so erfüllt sind mit diesem Geist Gottes und erleben, Mensch, da gibt es einen himmlischen Papa, der für mich da ist und ich bin sein Kind. Und von jetzt auf nachher wurde ihr Herz mit etwas erfüllt, was sie vorher nicht kannten. Und man kann es nur übernatürlich nennen. Übernatürliche Kraft, übernatürliche Sehnsucht. Und das ist für mich das eigentliche Wunder, das Übernatürliche, das da geschieht und immer wieder geschieht, wenn ein Mensch von Gottes Geist erfüllt wird. Dass er erkennt, Gott ist nicht weit weg, Gott ist nicht dieses unpersönliche Wesen, diese Wahrheitsdoktrin, nach der alle Religionen irgendwie streben. Nein, Gott ist auch keine Projektion, ein netter Gedanke, ein Hirngespinst von frommen Idioten. Gott ist mein Vater. Und er erfüllt mich mit solch einer Freude und einem Glauben, dass ich hier platzen könnte. Und das erleben die Jünger an diesen Pfingsten. Staunen wir noch darüber? Staunen wir noch darüber, dass es einen Gott gibt, der dich so sehr liebt, dass er sich an Pfingsten selbst ganz gibt? Staunen wir darüber, dass der Schöpfer dieses Universums, der Herr aller Herren, der König aller Könige, sich dir ganz gibt, dass er in dir lebt? Staunen wir darüber, dass wir durch den Heiligen Geist eine direkte Verbindung zu Gott haben, dass wir keine Umwege brauchen, durch irgendwelche, was weiß ich was, Rituale, Heilige oder sonst was, dass wir eine direkte Verbindung zu diesem Schöpfer haben? Und staunen wir darüber, dass wir von Gottes Geist beseelt und erfüllt, eines Tages, wenn wir übergehen in die andere Realität vor diesem Thron Gottes stehen und ihn in Ewigkeit anbeten werden? Staunen wir darüber? Können wir darüber noch staunen, dass dieses Übernatürliche unser Leben hier schon ergreift? Ich bitte euch, falls ihr es tut, hört damit nicht auf. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich vielmehr weiterhin darüber zu staunen und erfüllt und dankbar zu sein, was Gott uns durch seinen Geist schenkt. Und das ist für mich die erste und die wichtigste Geistwirkung sozusagen nach innen, die an Pfingsten geschieht. Dass einzelne Menschen, in dem Fall Jünger, aber bis heute auch wir, erfüllt von diesem Heiligen Geist, ganz anders glauben und leben. Und dass es eine Herzenssprache gibt, die viel wichtiger ist als die Sprache, die die Menschen aus Pamphylien, aus Phrygien, aus Ägypten, aus Pontus und sonst woher gesprochen haben. Sondern diese Sprache, wo wir ganz nah an Gottes Herz sind. Und dieser ersten und wichtigsten Geistwirkung nach innen, dieser Herzenssprache, steht eine zweite gegenüber, die für mich die wichtigste nach außen ist. Und ich nenne sie die Proklamation des Namens Jesus. Proklamieren heißt, dass ich nicht nur etwas irgendwie ganz langweilig erzähle, weil München ist Meister geworden. Gut, das kann man so langweilig erzählen. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Aber proklamieren heißt, dass ich laut verkündige, Jesus ist Sieger, Jesus ist Herr, er ist auferstanden. Und dass ich das eben sieghaft tue. Ja, und dass man es mir auch irgendwie anmerkt, dass es nicht so ist, als ob Bayern München Meister geworden ist. Jerusalem ist in Aufruhr. Da gibt es einige Spinner, denn manche, die behaupten, sie sind von Gottes Geist erfüllt. Und da passieren ganz merkwürdige Dinge. Und die Stadt, die ohnehin schon am Feiern ist, bewegt sich dorthin zu diesem Haus. Die Gassen sind voll, die Straßen sind voll. Und die Menschen gucken, was da passiert. Und dann passiert etwas, was im ganzen Neuen Testament noch nicht passiert ist bis dahin. Petrus predigt. Der Typ, der eigentlich nur Fische fangen kann. Er stellt sich vor die Menschenmenge und er hält eine feurige Predigt. Und in der geht es nur um eines, besser gesagt nur um einen. Es geht um Jesus. Er erklärt den Menschen, was hier gerade passiert. Er versucht, sie zu beschwichtigen. Er sagt ihnen, was es mit Jesus auf sich hat und warum sie ihn brauchen im Leben und im Sterben. Dass sie ohne ihn nicht können und dass er gekreuzigt wurde für ihre Schuld und dass er auferstanden ist. Der Heilige Geist, ihr Lieben, er wirkt alles Mögliche. Wirklich, sehr viel. Er schenkt uns übernatürliche Gaben und es gibt übernatürliche Erlebnisse und Dinge, auf die kommen wir in der Predigtreihe auch noch, genauer gesagt nächsten Sonntag schon. Aber das Übernatürlichste, das es gibt, ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet und sein Leben mit Jesus lebt und ab da sein Leben ein ganz anderes ist als vorher. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Und deswegen ist die Proklamation des Namens Jesus, dieses sieghafte Verkünden, so wichtig. Und Gottes Geist hilft uns, das zu tun. Und zwar musst du dafür nicht vor ein paar tausend Leuten stehen, so wie ich heute Morgen, also vor ein paar Leuten stehen. Das kann auch im ganz Persönlichen sein. Weißt du, du machst das vielleicht in dem Bereich unserer Gemeinde, in der Gruppe. Okay, du machst es an deiner Arbeitsstelle, in Ordnung, in deiner Nachbarschaft, in der Schule. Du machst es beim Sport, beim Laufen, im Café, egal wo. Wichtig ist nur, dass du es tust. Und Gottes Geist befällt dich dazu, von Jesus so zu reden, dass ein anderer denkt, oh wow, der redet aber echt anders davon, als ob Bayern München gerade deutscher Meister wurde. Ich frage mich mal, können die sich eigentlich noch freuen?
Boah, vierter Meistertitel in Folge.
Können wir uns noch freuen, dass Jesus Sieger ist und dass das übernatürlich ist und dass wir das Menschen sagen, wo wir sind? Es braucht die, die vor einer Gruppe stehen und das sagen können und es braucht die, die das face-to-face jemandem sagen können. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor, wie die Jünger dann abends so zusammensaßen, ja, vollkommen erschöpft, ich komme noch gleich drauf, da ist ja noch was passiert, vollkommen erschöpft und dann sagen sie so, hey Petrus, wir haben gar nicht gewusst, dass du so gut predigen kannst. Und Petrus sagt, ja, ich auch nicht. Ich habe aber einfach meinen Mund aufgemacht und dann habe ich den Heiligen Geist Übernatürliches geschehen lassen. Und so von Jesus zu reden hat Folgen und das lesen wir in den nächsten Versen. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Diese erste Gemeinde erlebt das, was alle Gemeinden sich heute wünschen. Wachstum. Und was macht Petrus dafür? Er macht keine Show, die hat der Heilige Geist schon vor ihm gemacht. Er macht kein Happening, er entwirft keine Programme. Er macht aber eines, er gibt den Menschen das, was sie zum Leben und im Sterben brauchen. Die freimachende Botschaft von Jesus. Und dass er allein es ist, der uns rettet und durch ihn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ein Kind Gottes werden. Und das ist für 3000 Menschen an diesem Tag ein Grund, sich taufen zu lassen. Das ist Power. Das ist übernatürlich. Bitte lasst uns nie aus den Augen verlieren, um was es geht. Gestern und heute habe ich schon so, ich ertappe mich jedes Jahr, dass ich es mache, ich will es nicht machen, aber ich mache es doch immer wieder. Ich habe gestern und heute schon so manche Pfingstbotschaft gelesen im Internet von kirchenoberen Menschen. Und ich dachte so, hey, wow, wenn das Pfingsten ist, dann ist es so, wie wenn Bayern Deutscher Meister wird. Ich war einerseits wirklich traurig über das, was ich gehört habe, oder gelesen, besser gesagt. Da war so viel dabei, wo ich sagte, ja, das ist nett, aber sorry, es geht um viel mehr. Auch und gerade an Pfingsten geht es darum, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit und einmal selbst vor Gott stehen und ihn anbeten werden auf alle Ewigkeit und solange sie noch hier sind, erfüllt von seinem Heiligen Geist sein Reich bauen. Und unsere leeren Stühle heute Morgen besetzen. Ja, die kommen morgen alle nach Rundhörsching, schon klar. Und manchmal ertappe ich mich und frage mich, boah, was wäre das? 3000 an einem Tag. Aber wisst ihr was? Womit fingen diese 3000 Taufen an? Mit der ersten. Und dann kam die fünfte, die 50., die 100., die 500., die 1000., die 2000. Und dann war die 3000 voll. Aber auch diese 3000 Taufen, sie begannen mit der ersten. Und wie wäre es, wir beginnen auch mit der ersten? Und du bist ein Teil davon, dass das passiert? Wie wäre es, wenn du morgens, bevor du zur Arbeit oder in die Schule gehst, oder einfach der Tag beginnt, Gott sagst, hier bin ich. Bitte lass mich heute mit jemandem sieghaft über dich reden, deinen Namen proklamieren, Jesus. Und wir machen einen Deal. Ich mache den Mund auf und du redest. So wie bei Petrus. Ich gestehe, manchmal mache ich den Fehler, dass ich sage, ich mache den Mund auf und du redest. Und Ergebnis ist, ich mache den Mund auf und ich rede. Aber warum nicht Gott beim Wort nehmen und sagen, okay, ich möchte heute mit jemandem über dich reden, Jesus. Und zwar so, dass es ansteckt. Und das kann ich nicht. Dazu brauche ich dein übernatürliches Wirken. Aber ich stelle mich zur Verfügung. Mehr mache ich nicht, wie Petrus damals. Ich mache den Mund auf und du redest. Und diese 3000 wurden einer Gemeinschaft hinzugefügt, von der ich glaube, dass es die schönste Gemeinschaft ist, die es jemals gab und die es je geben wird. Und das ist die Gemeinde. Und dann gibt es am Ende, und damit merkt ihr, wir kommen auch ans Ende der Predigt, am Ende dieses zweiten Kapitels, 6 Verse, die beschreiben, welche Schönheit in der Gemeinde liegt. 6 Verse, die ich gelernt habe von Bill Heibels von der Willow Creek Community Church, wie er immer wieder über diese 6 Verse predigt. Und sagt, diese Verse waren Grund, dass er seine Gemeinde gegründet hat. Und diese 6 Verse sind Grund dafür, dass ich meinen Job noch nicht an den Nagel gehängt habe. Weil ich glaube, dass diese Verse wahr sind. Und wenn sie nicht wahr wären, dann würde ich jetzt was anderes machen. Aber ich weiß, dass sie wahr sind und dass sie die ganze Schönheit, die ganze Kraft und das Potenzial von Gemeinde in sich vereinen. Für uns heute. Bereit? Schnallt euch an, wir lesen sie. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wisst ihr, was das Geheimnis war, dass diese Gemeinde das erlebte? Ich meine, wir müssen uns das mal auf dem, Zunge zergehen lassen. Täglich oder jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Also man kann es ja auch in Widerspruch sehen, obwohl die so feurig waren, jeden Tag Menschen gerettet wurden, trotzdem waren sie für viele ja total crazy, was da abging, ein hohes Ansehen. Und wisst ihr, was das Geheimnis war? Es war die Hingabe. Am Anfang dieses Verses hieß es, was das Leben der Christen prägte. Und ich habe mal geschaut, was da im Griechischen steht. Was prägte sie denn? Was war das Geheimnis? Im Griechischen steht dort, dass die Christen proskateruntes waren. Und dieses griechische Wort bedeutet an etwas festhalten, dauernd bereit sein, dabei sein und fortwährend sich darin aufhalten. Dieses Wort meint ein beharrliches und hingebungsvolles Bleiben und Festhalten an einer bestimmten Gemeinschaft. Ohne ein übernatürliches Maß an Hingabe wäre das nicht passiert, was die damals erlebt haben und was sie getan haben. Und ohne ein übernatürliches Maß an Hingabe ist auch unsere Gemeinde wirkungslos. Hingabe bedeutet, wie wichtig ist dir die Gemeinde Jesu, die Gemeinde hier? Sorry, der Tag legt es heute nahe, dass ich viel über Fußball rede. Gestern des einen Freud, des anderen Leid. Bremen rettet sich direkt quasi in den letzten Minuten. Stuttgart steigt ab. Manche haben vielleicht die Bilder gesehen von den Fans. Und jetzt nehmen wir mal die Wütenden und die Bilder, die daneben sind, weg. Aber diese unbändige Freude, gerettet zu sein, gerettet zu sein für die Bundesliga. Und diese Trauer, diese Enttäuschung, diese Tränen. Und ich dachte mir, Mann, ist das auch unsere Hingabe? Sieht so unsere Hingabe an Gemeinde aus, wenn etwas in der Gemeinde geschieht, was uns nicht passt, dass wir da heulen, stehen, unseren Gemeindeschal und, naja gut, haben wir nicht, aber oder wenn uns etwas gelingt, dass wir uns freuen. Diese Hingabe, wie die Menschen sie damals hatten, wie sie gestern gezeigt hatten. Wie ist es mit dir und der Gemeinde? Wie ist es mit deiner Hingabe für die Gemeinde Jesu? Wie ist es darum bestellt? Ich habe einen Flipchart, auf der steht einfach nur Hingabe. Und ich habe unten nur einen Strahl. Wenig Hingabe, viel Hingabe. Wo würdest du dein Kreuz machen, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich euch alle fragen würde, wie sieht es mit deiner Hingabe an die Gemeinde Jesu aus? Wo ist dein Kreuz? Ja, klar, hier. Hoffe ich, nicht. Also ich sehe jetzt so ein paar fragende Gesichter. Vielleicht hier? Wenig? Oder so in der Mitte, kann man nichts falsch machen. Da ist man noch nicht der Überflieger, aber auch nicht ganz der Nerd. Also, wie sieht es mit deiner Hingabe an die Gemeinde aus? Ich glaube, dass das, was am Pfingsten passiert ist, wir auch erleben können, wenn wir uns an Jesus und seine Gemeinde ganz hingeben. Und vielleicht ist dein Kreuz eher so auf dieser Wenigseite oder in dieser Hälfte. Und die Frage ist ja, wie komme ich denn darüber? Jesus hat einmal gesagt, in Johannes 12 lesen wir davon, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Am Ende dieser Predigt muss natürlich auch noch eine Aufforderung kommen. Ist doch klar. Ich kann ja viel begeistert erzählen, Fußball, ihr lacht und so weiter, dann geht ihr heim und nichts passiert. Außer ein leckeres Mittagessen. Was sind in deinem Leben die Dinge, die dir die Gemeinde streitig machen? Ich meine damit nicht, dass du jetzt zu jeder Gemeindeveranstaltung kommen musst, eine Zehnerkarte bekommst und nach 10 Besuchen kriegst ein neues Gesangbuch. Bitte versteht mich so nicht. Es geht mehr um deine Haltung, dein Inneres. Welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Und was bist du bereit einzusetzen, damit sie wachsen kann? Und was bist du bereit dafür, dass es abstirbt? Materielles Geld, wie sieht es aus mit dem Geld? Wofür gibst du dein Geld aus? Warum nicht mehr in die Gemeinde? Ich weiß ja nicht, was ihr gebt, deswegen gar nicht so zu sagen. Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Mit deinem Gebet für die Gemeinde? Überhaupt mit deinem Leben? Hast du es dir schön gemütlich gemacht? Und jetzt sagt Jesus, bis an die Enden des Wutachtals. Also, fangen wir mal klein an. Was wäre dann, wenn das geschieht, was Paulus dann später schreibt? Ich sterbe täglich. Schöner Vers, ne? Ich sterbe täglich. Aber wie wäre es, wenn du jeden Tag mit Gott startest und nicht nur sagst, ich mache den Mund auf und du redest, sondern, Jesus, ich sterbe heute für dich. Ich möchte wirklich sterben. Ich möchte, dass du mich ganz bestimmst und dass meine Hingabe an deine Gemeinde immer größer wird, weil ich will, dass das, was damals am Pfingsten passiert ist, auch heute immer und immer wieder passiert. Was muss in deinem Leben dafür sterben? Das weißt du jetzt schon. Daran denkst du jetzt vielleicht. Oder es kommt dir später. Dann tu es und dann wage es und dann geh diesen Schritt und sag, ja, ich möchte alles, dass meine Hingabe größer wird und dass Gottes Reich hier wächst. Gott hat alles für dich gegeben. Wir glauben noch nicht an einen Gott, der sich ein bisschen für uns hingegeben hat. Gott hat 100% gegeben. Seinen Sohn und seinen Geist. 100%. Wie viel gibst du für ihn? 100? 10? Den 10. Das wäre jetzt die fromme Antwort, aber die ist falsch in dem Punkt. Was gibst du ihm? Dass das, was wir damals, wovon wir gehört haben, was damals passiert ist, dass es heute geschieht. Und ich glaube, wenn wir uns mehr hingeben, Jesus und seiner Gemeinde, dann wird es passieren. Wir haben vorhin gesungen, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Genau das brauchen wir. Wir können es nicht machen. Wir müssen darauf vertrauen, dass Jesus uns berührt, uns mitnimmt, aber dass wir seine Hand auch nehmen und sagen, ja, jetzt nimm mich mit, erfüll mich ganz neu, übernatürlich. Und sagen, Jesus, komm. Komm immer wieder. Und lass uns zusammen die Grenzen des Natürlichen sprengen. Ich möchte, dass du mich berührst, an die Hand nimmst und dass wir Pfingsten nochmal ganz neu machen. So ein Revival. Hier. Im Wutachtal und in Deutschland. Und das können wir nicht machen. Aber wir können Jesus darum bitten. Und das möchte ich jetzt tun. Ich bitte euch aufzustehen dazu. Wir wollen danach das Lied singen. Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. Und vielleicht ist es dran, dass ihr die Tür öffnet zu etwas Übernatürlichem in deinem Leben, für uns als Gemeinde. Und dass er uns berührt. Ich bitte euch einfach, wenn es euch möglich ist, das Lied, dass wir im Stehen dieses Lied auch singen. Wir gehen danach auch direkt über ins Abendmahl. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir sehen und wissen und erleben können, was damals an Pfingsten passiert ist. Und unser Wunsch, unsere Sehnsucht ist, dass es noch viel mehr passiert. Aber wir können es nicht machen. Und wir wollen es auch nicht. Aber wir wollen uns dir öffnen. Und wir sagen, komm, Jesus, und berühre uns. Nimm uns an die Hand und führe uns dorthin, an den Ort, wo unsere Hingabe größer wird, hin an den Ort, wo wir neu erfüllt werden. Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm, erfülle uns ganz neu. Nimm jeden Winkel und jede Ecke in uns in Beschlag und zeig uns ganz neu, wie groß du bist, wie schön du bist, wie wertvoll du bist. Jesus, wir wollen das Übernatürliche erleben, das in uns beginnt, nämlich dort, wo du ganz neu wirkst. Und darum bitten wir dich, berühre uns.